Gnade sei mit uns und Friede, das ist aber laut, von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Ja, aufpassen, dass ich nicht so brülle, ne? Die schlafen wollen, haben ja auch ein Recht auf ihren Schlaf. Wissen Sie, dass es da Untersuchungen drüber gibt, über den Predigtschlaf? Da gibt es echt Untersuchungen drüber. Der soll sehr gesund sein. Ehrlich. Ehrlich. Also wer bei der Predigt einschläft, kein schlechtes Gewissen, immer schlafen lassen, ist alles gut. Alles gut. Auch da liegt Segen drauf. Wie auf vielem, was wir heute eben auch so hören, denn wir haben ja schon in der Evangelienlesung eine Heilungsgeschichte gehört, die Heilungsgeschichte des Taubstummen. Wer sich ein bisschen in unserer Kirche im Rheinland auskennt, weiß, dieses Ephata, wie es neu jetzt immer geschrieben wird im Deutschen, das hebräische Wort. Früher wurde es mit H am Anfang geschrieben, mit Hauch, Hephata. Wer sich auskennt, weiß, dass große diakonische Werke Mönchengladbach, das heißt so, und das heißt danach so, ne? Also das ist so etwas Ähnliches wie Bethel in Bielefeld, ein bisschen kleiner, aber auch recht groß, recht gut, mit sehr viel Ausbildung, mit sehr viel Unterbringung von Kranken, Versorgung. Also wirklich ein großes Werk. Und das hat sich da den Namen hergenommen. Und als Predigttext haben wir wieder eine Heilungsgeschichte. Jetzt sind wir nur nicht mehr bei Jesus. Wir haben gerade gehört, wie Jesus selbst geheilt hat. Jetzt sind wir mit dieser Heilungsgeschichte in den allerersten Anfängen des Christentums überhaupt. Wir sind sozusagen direkt nach der Pfingstgeschichte, nachdem Petrus seine große Pfingstpredigt gehalten hat, sich 3000 Menschen auf einmal haben taufen lassen und die christliche Gemeinschaft sozusagen loslegte mit einer gewaltigen Euphorie, mit viel Begeisterung, da war noch richtig Elan drin. Und dann kommt diese Geschichte, die heute Predigttext ist, auch aus der Apostelgeschichte. Ich lese aus Kapitel 3 die Verse 1 bis 10. Einmal gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Es war um die 9. Stunde, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Tag für Tag setzte man ihn an das Tor zum Tempelvorhof, das die Schöne Pforte genannt wird. Dort sollte er bei den Tempelbesuchern um eine Gabe betteln. Der Mann sah Petrus und Johannes, als sie gerade in den Tempel gehen wollten. Er bat sie um eine Gabe. Petrus und Johannes blickten ihn an und Petrus sagte: Sieh uns an. Der Gelähmte sah zu ihnen auf und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte: Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, dem Nazarener, steh auf und geh umher. Petrus fasste den Mann bei der rechten Hand und zog ihn hoch. Im selben Augenblick kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und machte ein paar Schritte. Er folgte Petrus und Johannes in den Tempel. Dort lief er umher, sprang vor Freude und lobte Gott. Das ganze Volk sah, wie er umherlief und Gott lobte. Sie erkannten in ihm den Bettler, der immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Sie staunten und konnten nicht fassen, was mit ihm geschehen war. Die Menschen damals konnten es nicht fassen. Können wir das fassen? Und damit verbindet sich dann ja immer gleichzeitig die Frage, können wir das glauben? Das ist ja das Grundproblem mit diesen Heilungsgeschichten. Glauben wir die nicht? Es gibt viele Möglichkeiten, mit diesen Heilungsgeschichten umzugehen. In der sehr frommen Tradition wird einfach die Frage nicht gestellt, sondern man glaubt. Fertig. Sie kennen auch die Tradition vielleicht von Heilungsgottesdiensten, von Veranstaltungen, wo Menschen, die krank sind, hingehen in der Hoffnung, dass anscheinend offensichtlich besonders geistbegabte Menschen ihnen Heilung zukommen lassen können. Das verbindet sich oft auch mit besonderen Orten. Denken Sie an Lourdes. Es verbindet sich auch mit Legenden. Denken Sie an die Heiligenverehrung der römisch-katholischen Kirche. Sie haben sozusagen zwei Möglichkeiten, heilig gesprochen zu werden. Entweder Sie sterben ein Martyrium für den Glauben, also nicht einfach so, sondern Sie müssen schon wegen Ihres christlichen Glaubens ermordet werden. Oder aber es gibt nachweisbar drei Heilungen, die passiert sind, weil jemand ihren Namen angerufen hat, um Gott um Heilung zu bitten. Haben Sie in der Zeitung gelesen von dem 15-jährigen Jungen, der da jetzt heilig gesprochen wird? Da war das genau dieser Weg, ne? Der mit 15 Jahren an Leukämie gestorben ist. Ich hatte von ihm noch nie, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal was gesehen habt, irgendwo war wohl einer der ersten großen christlichen Influencer. Ich meine jetzt nicht Sie, Herr Weiler, sondern die Mädels hinter Ihnen. Die sind eher so bei den Influencern unterwegs. Also das muss so der erste große römisch-katholisch-christliche Influencer gewesen sein, mit seinen jungen Jahren. Auch da wird dann immer viel diskutiert, das ist so, das gehört dazu. Er wird jetzt heilig gesprochen, ich glaube, dieses Wochenende, ne? Oder? Dieses Wochenende, glaube ich, wird er heilig gesprochen. Die Grundlage für sowas ist diese Geschichte. Denn hier heilt ja nicht mehr Jesus selber. Man kann sich also einfach nicht zurückziehen auf den Standpunkt und sagen, ja, Jesus kann halt mehr als wir Menschen und damit ist man dann sozusagen raus. Sondern das war Petrus mit Johannes, dem Lieblingsjünger Jesu, die beiden. Was soll uns die Geschichte jetzt sagen? Dass die beiden jetzt auch ganz besonders waren, ganz besondere Heilige. Ich meine, der Apostelkreis ist ja komplett heilig gesprochen worden. Theologisch, das, was man dann lernt, eine Unität. Das ist halt ganz klar, dass nachgewiesen werden soll, dass mit dem Tode Jesu, mit seiner Auferstehung, mit seiner Auffahrt in den Himmel, das, was an Kraft von ihm ausging, an Möglichkeiten für uns Menschen, eben nicht tot ist, nicht weg ist, sondern dass mit der Kraft des Glaubens an ihn, mit der Kraft des Heiligen Geistes es möglich ist, auch weiterhin, ohne dass Jesus in der Welt ist, durch ihn wundersame und wunderbare Dinge passieren. Und da gehören dann eben Heilungen dazu. Was machen wir jetzt als Kranke, die wir nicht so einfach gesund werden? Glauben wir einfach nicht genug? Schwer damit umzugehen, ne? Also zu den Heilungen Jesu selbst versuche ich ja immer schon deutlich zu machen, es geht nicht einfach um eine Blinddarmentzündung. Es geht nicht um eine Mandelentzündung. Es geht nicht um ein gebrochenes Bein. Es geht immer um Geschichten, bei denen wir heute mit unserer Begrifflichkeit sagen würden, die Menschen waren psychosomatisch krank. Es geht um Krankheiten, die uns körperlich passieren, weil wir seelisch nicht in Ordnung sind. Kennen wir alle. Sagen wir dann, ist mir auf den Magen geschlagen. Das kennen wir wirklich alle. Ja, also was uns alles so auf den Magen schlägt, und das hat ja die komischsten Ursachen, das ist ja nicht nur, dass wir uns ärgern, das ist ja auch, wenn man frisch verliebt ist, das ist ja auch ganz furchtbar, kann man ja auch nicht essen. Das ist ja eher ein Krankheitszustand, frisch verliebt zu sein. Ne? Herz rast auch, hat beständig Bluthochdruck. Wir sagen aber auch, es hat mir die Sprache verschlagen. Kennen wir auch. Paulus selber hat das ja erlebt. Jetzt nicht mit der Sprache, sondern mit dem Sehen. Ja? Blind ist er geworden. Vor überwältigender neuer Erkenntnis. Fast alle Heilungsgeschichten kann man damit erklären, aber eben nicht alle. Und wie ist das hier mit einem Mann, von dem gesagt wird, er sei ab Geburt gelähmt gewesen? Da kann man ja irgendwie nicht sagen, der hat so eine traumatische Erfahrung hinter sich gehabt, dass dadurch die Lähmung kam. Nee, der ist gelähmt auf die Welt gekommen. Und weil er, und das ist, wird ja in dieser Geschichte sehr genau erzählt, ne, auf diese Kleinigkeit muss man achten, Petrus fordert ihn auf, guck mich an. Ja, also wenn der einfach so auf den eingeredet hat, nee, es muss dieser Kontakt hergestellt werden. Es muss diese direkte Verbindung hergestellt werden. Es muss klar sein, dass der andere auch wirklich bewusst aufnimmt, was ich oder jemand anders ihm deutlich machen will. Es muss da sozusagen eine Leitung gelegt werden. Und wenn die da ist, dann kann da ein Einfluss möglich werden, der eine Kraft gibt, der irgendwelche Kräfte in uns freisetzt, dass da was passiert. Etwas, was wir mit Verstand nicht erklären können. Und trotzdem, wir Protestanten sind ja so unglaublich stolz darauf, dass wir immer so klug sind, ne? Und alles immer so rational und vernünftig überlegen. Ich muss das heute mal sehr persönlich sagen. Ich habe ja jetzt seit über 30 Jahren Asthma und ich weiß, vor, als das losging, da war ich noch in Essen bei einer Ärztin, die war auch so alternativ unterwegs. Und die hatte dann gesagt, ach, wissen Sie was, wir versuchen das mal mit Bachblüten. Boah, habe ich gedacht, kann ja nicht schaden. Habe ich die mit nach Hause genommen. Und die hat dann gesagt, schreiben Sie mal jeden Tag auf, wie das so ist. Ob Sie was merken, ob Sie nichts merken. Nach 4 Wochen war ich dann wieder da. Und dann hat sie gefragt, und, wie ist es? Ja, sag ich, pff. Also, wenn man daran glauben will, dann kann man sich schon denken, dass sich da was verändert hat. Ne? Da wurde die ganz böse. Und hat zu mir gesagt, Herr Wolke, muss ich Ihnen als Pastor erklären, dass der Glaube Berge versetzen kann? Da wurde der Herr Wolke aber sehr kleinlaut. Wie ist das mit dem Vertrauen, das wir in diese Kraft setzen, die da von Jesus ausgehen kann? Der Wolke geht diese Woche ins Krankenhaus. Am Freitag kriege ich eine neue Hüfte, Frau Müchler. Jetzt bin ich dran. Als ich bei dem Chirurgen war zum Vorgespräch, habe ich jetzt 3 Jahre vor mir hergeschoben. Ne? Kamen schon immer die netten Kommentare aus der Gemeinde. So, ne, Frau Diedrichs, haben Sie auch immer gesehen. Der Herr Wolke humpelt auch ganz schön, sagte Frau Diedrichs dann immer. Ne? Ja. Als ich bei dem Vorgespräch war zum Chirurgen, wie das dann so ist, dann, ne, dann fragt er, kam der rein. Der hat mich übrigens sehr beruhigt. Ganz entspannter Mann. Setzte sich dahin, sagte, ich muss Sie nicht mehr untersuchen. Ich habe ja die Bilder, ich habe ja alles. Haben Sie denn Fragen? Ich sagte, was soll ich fragen? Ich hoffe halt, dass Sie wissen, was zu tun. Dann sagte er, das ist eine gute Einstellung. Das ist eine gute Einstellung. Und da habe ich noch so gesagt, wissen Sie, ich bin ja kein Mediziner, ich bin Theologe. Dann sagt er, ach, wo sind Sie denn? Ja, habe ich gesagt, Pfingster bei Köln-Berg, auch eine schöne Gegend, sagt er. Also der war wirklich sehr locker drauf. Ne? Und dann sagt er, ja, er hätte schon mehrere Pfarrer operiert. Das ist eigentlich immer gut. Ich sage, wieso das denn? Ja, sagt er, die haben anscheinend gelernt, sich etwas anzuvertrauen, ohne genau Bescheid zu wissen. So kann man das auch sagen. Und dann muss man nur noch diese Kraft dazu aufbringen, ja? Und dann ist das mit den Heilungen halt so eine Geschichte. Wissen Sie, wie der... Ist hier noch jemand aus dem Ruhrgebiet? Ruhrpott-Menschen? Haben wir noch welche? Nee, bin ich der Einzige hier? Gott. Da ist der Ton ja ein bisschen anders, ne? Der Orthopäde kam ganz klar aus dem Ruhrpott, habe ich sofort gesagt, als ich reinkam. Sagte, ja, Castrop-Rauxel. Und als er mich untersucht hatte, war der Einzige, kommt da, die Hüfte ist halt im Arsch. Ja, schön. Danke dafür. Aber der sagt ja dann, es gibt ja eine Möglichkeit. Das muss ja nicht dabei bleiben. Sie sind jetzt dran, und dann kam der Auftrag an mich, dafür zu sorgen, dass das so gut wie möglich läuft. Da müssen Sie schon mitarbeiten. Die Operation, sagt er, ist die erfolgreichste orthopädische Operation, die es gibt. Das wird schon gut laufen. Ob es danach wirklich zu einer guten, das hängt von Ihnen ab. Seien Sie mal brav, tun Sie das, was die Physiotherapeuten Ihnen sagen. Vor allen Dingen dann der Hinweis, gehen Sie nicht zu früh mit dem Hund. Und dann wird das schon. Ja. Unser Vertrauen, das wir da in etwas setzen, spielt eben eine große Rolle. Und alle klugen Ärzte sagen das einem auch immer. Die sagen immer, 50% kommt von mir, die anderen 50% müssen von Ihnen kommen. Schauen wir mal, ne? Leitung aufbauen, Vertrauen reinsetzen. Man kann dann nicht alles erklären, man kann nicht alles deuten, man kann nicht alles schönreden, man kriegt nicht jede Krankheit damit weg, leider. Aber es gibt Möglichkeiten, Situationen im Leben dadurch besser zu machen. Und wenn es nur dadurch passiert, dass wir die Lebensumstände für die, wo die Krankheit viel Lebensmöglichkeiten kaputt macht, so gut wie möglich verbessern. Auch da können wir viel dran tun. Kontakt müssen wir aufnehmen. Dazu bereit sein müssen wir. Die Möglichkeiten müssen wir schaffen wollen. Wir müssen uns in die Augen sehen und voneinander wissen, was nötig ist. Und dann ist offensichtlich mit der Kraft und der Liebe Jesu Christi in unserem Leben auf dieser Erde mehr möglich, als wir oft für Menschen möglich halten. Und das ist eben eine Erfahrung, die muss jeder einzelne Mensch für sich machen. Und wir müssen sie möglich machen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.